Ich bin gebeten worden, heute Abend etwas zu sagen zum gegenwärtigen Stand der Euthanasie-Debatte. Ich möchte zunächst etwas Grundsätzliches zur Euthanasie sagen und dann im zweiten Teil soll es gehen um die gegenwärtige Diskussion. Wichtiger ist mir eigentlich der erste Teil, das Grundsätzliche, aber vielleicht können wir danach auch schon schließen und lieber in ein Gespräch hineinkommen, aber wie es gewünscht wird. Worum dreht es sich eigentlich heute, wenn wir von Euthanasie sprechen? Nun zunächst zum Ausdruck. Der Ausdruck Euthanasie kommt aus dem Griechischen und er ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Einmal aus dem Wort Eu und aus dem Wort Thanatos. Eu, das meint so viel wie gut, schön oder auch angenehm oder auch glücklich. Und Thanatos meint Tod. Wenn man also Euthanasie übersetzen wollte, dann könnte man es mit guter oder angenehmer Tod übersetzen. Ursprünglich übrigens verstand man Euthanasie etwas völlig anderes, als was wir heute darunter verstehen, und das scheint mir nicht unwichtig zu sein. Nämlich man verstand darunter die rechte, die angemessene Vorbereitung des Christen auf das Sterben. Das verstand man auch unter Sterbebegleitung. Man nahm hier Bibelstellen etwa wie 1. Mose 47, 29 bis 30 und auch die Stelle 1. Mose 50, die Verse 24 bis 26, wo einmal von dem Tod Jakobs und dann von dem Tod Josefs die Rede ist. Wir lesen dort, wie Josef noch einmal seine Familie um sich herum versammelt, ihnen auch die letzten Worte gibt, sie auch segnet, gleichsam sein Haus bestellt. Und das waren Worte, die man als Grundlage nahm für die Art und Weise, wie auch Christen sterben sollten. Und das stand etwa im 16., 17. Jahrhundert unter der Überschrift Euthanasie. Also wenn wir in alten theologischen Büchern nachschlagen unter Euthanasie, da finden wir etwas völlig anderes, als was wir heute darunter verstehen. Der Ausdruck Euthanasie im Sinn von töten, also seiner heutigen Bedeutung, wurde zum ersten Mal eingeführt von Francis Bacon in seiner Nova Atlantis im Jahr 1628. Also zu jener Zeit gingen dann die beiden Begriffe, einmal die Vorbereitung auf des Christen auf das Sterben und dann das Töten, gingen eine Zeit lang parallel. Die Sache kommt dann bereits massiv vor bei Thomas Morus in seinem Buch Utopia von 1516, aber da kommt eben der Begriff noch nicht vor. Der Begriff kommt erst bei Francis Bacon, also Anfang des 17. Jahrhunderts vor. Anstatt von Euthanasie wollen manche heute lieber von Sterbehilfe sprechen oder von Erlösungstod. Sie argumentieren, der Begriff Euthanasie rufe Assoziationen zu nationalsozialistischen Gnadentodaktionen wach. Der Begriff sei also negativ belastet und darum solle man ihn heute lieber nicht verwenden. Mir persönlich ist es gleichgültig, ob man heute lieber von Sterbehilfe oder von Euthanasie sprechen möchte. Für das Beibehalten des Terms Euthanasie spricht auf jeden Fall, dass im Ausland dieser Begriff üblich ist, etwa im Englischen Euthanasie. Und ferner wäre auch einmal zu prüfen, ob ethisch gesehen die gegenwärtige Diskussion wirklich so fundamental anders ist als die im Nationalsozialismus. Ich komme zu Punkt 2, gebräuchliche Distinktionen, gebräuchliche Unterscheidungen. Sehr oft begegnen im Zusammenhang mit der Euthanasie Begriffe wie aktive Euthanasie oder aktive Sterbehilfe, passive Euthanasie, passive Sterbehilfe, direkte Euthanasie, direkte Sterbehilfe und indirekte Euthanasie bzw. Sterbehilfe. Was versteht man unter diesen Begriffen? Zunächst also zur aktiven Euthanasie oder aktiven Sterbehilfe. Unter aktiver Euthanasie versteht man das absichtliche, lebensverkürzende Handeln, zum Beispiel durch Medikamente, zum Beispiel auch durch eine Spritze. Man sucht hier den Todeseintritt zu beschleunigen. Dies kann freiwillig geschehen, dann spricht man von Tötung auf Verlangen. Dies kann aber auch unfreiwillig geschehen. So viel zum Begriff aktive Euthanasie. Passive Euthanasie. Mit passiver Euthanasie meint man das absichtliche Unterlassen von lebensverlängerndem Handeln. Man sieht also, der Betreffende wird jetzt sterben, jetzt unterlasse ich alles, was sein Leben noch verlängern würde, aber ich töte es nicht aktiv, ich greife nicht aktiv ein. Deswegen passive Euthanasie. Ob diese Begriffe sehr sinnvoll sind, darüber können wir uns nachher noch Gedanken machen. Zunächst einmal wollen wir sie so übernehmen, wie sie heute weit verbreitet sind. Nicht generell, aber doch sehr weit verbreitet. Dann direkte Euthanasie bzw. direkte Sterbehilfe. Während die Begriffe aktive und passive Euthanasie lediglich den motorischen Vollzug der Handlung im Auge haben, also schlicht und ergreifend das, was ich tue, wird bei der Verwendung von direkter Euthanasie und dann nachher auch von indirekter Euthanasie nach der Motivation gefragt. Ich frage auch nach dem Zweck der Handlung. Unter direkter Euthanasie fasst man dann die Maßnahmen zusammen, die den Tod eines Menschen verursachen bzw. mitverursachen. Faktisch entspricht die direkte Euthanasie gegenwärtig der aktiven Euthanasie. Aber ich frage hier mehr nach der Motivation. Ich will es auch erreichen. Anders sieht es nun aus bei dem sogenannten Begriff der indirekten Euthanasie oder der indirekten Sterbehilfe. Von indirekter Euthanasie spricht man bei Fallkonstellationen, in denen der Tod des betreffenden Menschen sozusagen eine unbeabsichtigte Nebenwirkung eines notwendigen Medikaments wird. Meist wird es sich hier um starke Schmerzmittel handeln, die den Eintritt des Todes beschleunigen können. Diese Möglichkeiten werden zwar häufig überschätzt, denn die Gabe ausreichender Schmerzmittel verlängert in der Regel der Fälle durch ihre beruhigende und stabilisierende Wirkung das Leben eher, als dass es dieses verkürzt. Gleichwohl kann der Fall eintreten, dass etwa Morphinpräparate wegen starker Schmerzen unbedingt erforderlich sind, ihre gleichzeitige dämpfende Wirkung etwa auf das Atemzentrum, aber bei bestimmten Erkrankungen der Lunge zu einem früheren Todeseintritt führt. In diesem Fall sprechen wir dann von indirekter Euthanasie. Bei der indirekten Euthanasie fehlt also die primäre Absicht, das Leben zu beendigen. Es geht darum, dass ich Schmerzen stille, aber ich nehme sozusagen dies als Effekt gleichsam mit in Kauf. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Lehre des doppelten Effektes. Ich habe die Absicht, etwas zu tun, nämlich schmerzstillend einzugreifen, aber es kann sein, dass damit eben auch der Effekt wird, zustande kommt, dass der betreffende Mensch eben früher stirbt. Wie ist nun die Euthanasie im Licht der Heiligen Schrift zu beurteilen? Ich komme zu drittens. Und ich möchte das so einteilen, dass ich zunächst erst einmal im Licht der Bibel grundsätzlich einige Kriterien nenne, das unter Punkt 3, das sehen Sie auch in der Gliederung, und danach erst auf die Euthanasie, auf die verschiedenen Formen der Euthanasie, also wie aktive Euthanasie oder auch passive Euthanasie und ähnliches zu sprechen komme. Aber zunächst erst einmal grundsätzlich die biblischen Kriterien, die wir anführen sollten für die Beurteilung der Euthanasie generell. Und hier möchte ich zunächst und vor allem hinweisen, das ist sicher die zentrale Aussage, du sollst nicht töten, so wie wir das im zweiten Buch Mose Kapitel 20 Vers 15 bei den 10 Geboten lesen und dann noch einmal in 5. Mose Kapitel 5 Vers 17. Was der Wille Gottes zur Frage des Tötens ist, ist mit Hinweis auf dieses Gebot deutlich. Ulrich Eibach meint, dass das Tötungsverbot vom Sinai gesehen werden muss auf dem Hintergrund der Tatsache, dass Israel etwa zur Zeit der Sinai-Gesetzgebung ein Nomadenvolk war. Ulrich Eibach meint also, dass dieses Gebot die Schwierigkeiten im Auge hatte, die die Alten und Kranken dem Stamm auf der Wanderung bereiteten. Und auf diesem Hintergrund deutet er das unmittelbar vor dem Gebot, du sollst nicht töten, stehende Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Seines Erachtens besteht von daher hier ein innerer, sachlicher Zusammenhang zwischen dem Gebot der Elternehrung, der alten Ehrung generell, und dann dem Tötungsverbot. Ob Eibach in dieser Verbindung zwischen den beiden Geboten recht hat, will ich hier einmal offen lassen. Tatsache aber ist, in Israel und im Judentum galt die Ausstoßung der Alten als etwas typisch Heidnisches, und zwar ein typisch heidnisches Gräuel, und wurde dementsprechend auch beurteilt. Zweitens, 3.2. Dieses Gebot, du sollst nicht töten, bedeutet nun nicht, dass es in der Bibel so etwas gibt wie eine absolute Ehrfurcht vor dem Leben. Das Tötungsverbot meint nicht, dass man einem Prinzip der absoluten Ehrfurcht vor dem Leben zustimmen kann. Tatsächlich haben wir als Christen nicht das Leben zu ehren. Ich habe manchmal den Eindruck, in römisch-katholischen Verlautbarungen wird das sehr stark betont, sondern wir haben nicht das Leben zu ehren, sondern eben den Herrn des Lebens. Und Gott ist es, der tötet und der auch wieder lebendig macht, der zerschlägt und heilt. So nennt er sich selbst einmal im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 39. Und Hanna nennt ihn so in 1. Samuel 2, Vers 6. Leben und Tod sind in der Heiligen Schrift keine selbstständigen Mächte, vor denen wir uns beugen müssen, sondern Leben und Tod beugen sich vor dem Gott, dem alle Mächte unterworfen sind. Denken wir etwa an Römer Kapitel 8, Vers 38 folgende. Gott gibt dem Menschen das Recht, pflanzliches Leben, tierliches und eben bisweilen auch menschliches Leben anzutasten. Ich denke hier etwa an den Punkt der Todesstrafe. Bisweilen hat der Mensch sein eigenes Leben auch für Gott und den Nächsten zu opfern. Also nicht das menschliche Leben, sondern das Gebot Gottes ist die höchste Norm, auch für die Frage der Beurteilung der Euthanasie. Und dann möchte ich Sie weiter hinweisen auf eine Bibelstelle, die ich gerne einmal lesen möchte, sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das auch aufzuschlagen. Nämlich das ist Offenbarung Kapitel 21. Eine Stelle, ich weiß nicht, ob wir die, wenn wir sie schon mal gelesen haben, recht verstehen. Hier in Offenbarung 21, Vers 8, es ist hier vom himmlischen Jerusalem die Rede, da lesen wir in Vers 8, den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Ähnliches lesen wir dann noch einmal in Offenbarung 22, Vers 5, wo es kurz heißt, draußen, also außerhalb vom himmlischen Jerusalem, sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. In beiden dieser Verse lasen wir von den Zauberern. Was ist mit den Zauberern gemeint? Und damit sind nicht Leute gemeint, die auf der Bühne auftreten und da, was weiß ich, ein Kaninchen aus dem Zylinder hervortricksen, sondern hier steht im Griechischen ein Wort, und das ist hier bezeichnend, nämlich das Wort Pharmakoi. Dieses Wort Pharmakoi, damit bezeichnete man in der Antike Menschen, Ärzte, Mediziner, man kann auch sagen Kurpfuscher, die auch schädliche Mittel verabreichten, wie zum Beispiel Drogen, Abortiva und eben auch Euthanatika. Und ausdrücklich wird diesen Pharmakoi, darum geht es, angedroht, dass sie von dem himmlischen Jerusalem ausgeschlossen werden. 3.4. Gott, nicht der Mensch, ist der Herr jedes menschlichen Lebens. Die Bibel lehrt, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat. Nicht nur Adam und Eva, sondern jeden Menschen, denken wir etwa an Psalm 139, an die Verse 13 und 15, wo David bekennt: Du hast mich auf eine ausgezeichnete Weise gemacht. Du hast mich gewebt in dem Leib meiner Mutter. Wir lesen noch mehr in der Bibel, nämlich, dass Gott mit jedem Menschen einen Plan hat. Jeder Mensch untersteht seiner Vorsehung. So lesen wir das etwa in Jesaja Kapitel 49, Vers 1. Von Paulus lesen wir das, dass er, wenn er auf sein Leben zurückblickt, weiß, dass eigentlich von Anfang an Gott über seinem Leben die Hand hielt, ihn so gelenkt hat und so geführt hat, auch schon vor seiner Bekehrung, wie es seinem Rat, seinem Plan entspricht. Nichts geschieht ohne Gottes Willen, auch nicht Leiden, auch nicht sein Sterben. Und aus diesem Faktum ist deutlich, das menschliche Leben ist ein Geschenk Gottes. Konsequenz: Nur Gott allein darf dem Menschen das Leben wieder nehmen. Der Mensch darf keinem Menschen das Leben nehmen, auch nicht sich selbst. Mehr noch, es ist nicht nur so, dass Gott und nicht der Mensch der Herr jedes menschlichen Lebens ist. Der Mensch ist wertvoll in den Augen Gottes. 3.5. Aus dem Umstand, dass Gott die Menschen geschaffen hat und sich um ihn kümmert, ergibt sich sein Wert. Er ist im Bild Gottes geschaffen. Jedes menschliche Leben besitzt die Würde der Gottebenbildlichkeit. Jedes menschliche Leben. Dem Menschen kommt also ein Wert zu, unabhängig davon, was er aus sich macht oder welchen Nutzen er der Gesellschaft bringt. Diese Würde des Menschen beruht nicht in irgendwelchen menschlichen Fähigkeiten, Qualitäten oder Leistungen, sondern sie ist ihm von Gott beigelegt, geschenkt. Bei einem Christen kommt noch hinzu, dass sein Leib Tempel Gottes bzw. Tempel des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther 3, die Verse 16 und 17. Paulus schreibt einmal: Ihr seid teuer erkauft und deswegen geht anständig, auch in sexueller Hinsicht etwa, mit eurem Leib um. 1. Korinther 6, Vers 20. Und die Konsequenz daraus: Weil jeder Mensch im Bild Gottes geschaffen ist und einen ihm von Gott beigelegten Wert hat, darf sich niemand an dem menschlichen Leben vergreifen, um es zu beenden oder auch nur zu verkürzen. 3.6. Leiden und Sterben, das ist eine Folge des Sündenfalls. Menschen, die nach Leib oder auch nach Geist behindert sind, missgebildet sind, wie sie wollen, also wenn man so will, unnormal sind, zeigen, dass die Schöpfung dem Gericht und der Nichtigkeit unterworfen ist. Sie ist nicht mehr sehr gut. Und insofern ist es durchaus nicht falsch zu sagen, dass Krankenhäuser, Altenheime, Nervenheilanstalten, psychiatrische Einrichtungen von dem Zorn Gottes über alle Menschen zeugen. Denken wir etwa hier an Psalm 90, Vers 7. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Die Konsequenz daraus: Weil wir als Menschheit insgesamt, das heißt gemeinsam, gefallen sind, dürfen wir uns auch nicht vor den Folgen des Falls drücken, sondern haben sie gemeinsam zu lindern, das heißt diejenigen zu unterstützen, die sich besonders in einem Leidensprozess oder gar Sterbensprozess befinden. 3.7. Gott offenbart sich den Menschen im leidenden Christus. Nach dem Sündenfall manifestiert sich die Gott-Ebenbildlichkeit in Christus. Im Kolosserbrief etwa lesen wir, dass er, Christus, das Ebenbild Gottes ist. Er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Und dieses Ebenbild Gottes begegnet uns während seines Erdenlebens, so wie es in Jesaja 53 einmal heißt, ohne Gestalt, ohne Hoheit, voller Schmerzen, und Krankheit. Der Weltenrichter ist derselbe, der sich etwa in dem Gleichnis Matthäus 25 auf eine Stufe stellt mit den Hilfsbedürftigen und sagt, was ihr denen getan habt, den Leidenden, den Kranken, das habt ihr mir getan. Denn im gleichen Gleichnis stellt er sich vor, zeigt er sich als Weltenrichter. Und insofern ist der Leidende, der gekreuzigte Christus, der Maßstab, an dem alle unsere Menschenbilder zu messen sind. Nicht an irgendeinem Persönlichkeitsideal, ich sage das ausdrücklich. Leiden erniedrigt den Menschen nicht. Leiden macht ihn nicht menschenunwürdig. Das sind die Ideen aus dem Idealismus. Christen tragen die Nächsten, auch wenn es unerträglich erscheint. Sie lieben ihn. Sie leiden mit. Sie beten für ihn. Und jedes Leben, auch das Schwache, auch das Senile, auch das Bewusstlose, verdient von daher Schutz und Pflege. Und deswegen betone ich das noch einmal, an Christus zerbrechen alle unsere Menschenbilder, die von einem Persönlichkeitsideal geformt sind. 3.8. Gott gebietet, sich um die Hilfsbedürftigen zu kümmern. Wir haben uns gerade der Leidenden, der Sterbenden anzunehmen. Immer noch das bedeutendste Gleichnis ist hier ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber nicht das einzige. Wir haben uns der Leidenden und der Sterbenden anzunehmen. Das ist unser Nächster. Dem bin ich der Nächste, dem habe ich mich anzunehmen. Die aufgrund ihrer Krankheit, ihrer Gebrechen aus der Gesellschaft ausgestoßen sind. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch einmal an das Tötungsverbot denken, wie es die Reformatoren auslegen. Danach erfüllen wir ja nicht nur das Tötungsverbot, wenn wir niemanden ermorden, sondern es gebietet ja auch umgekehrt, dass wir uns des Lebens unseres Nächsten annehmen. Im Lichte der Bergpredigt ist diese Auslegung richtig. Ich habe also nicht erst dann das Gebot, ich habe nicht schon dann das Gebot, du sollst nicht töten, erfüllt, wenn ich eben keinen ermordet habe, sondern schon dann, wenn ich den Menschen, meinen Nächsten, wie eine Sache, also sachlich, behandle und ihn nicht als Menschen behandle. Und darum gilt es, schwachen, senilen und sterbenskranken heilend, pflegend beizustehen. Die Überwindung des Todes, die erwarten wir von Christus. Er hat den Tod durch die Auferstehung besiegt. Nicht von der modernen medizinischen Forschung und ihren Versuchen. Aber bitte, wir haben durchaus unsere Nächsten zu tragen, ihm zu helfen, ihn zu pflegen. Ich möchte es anders formulieren, der Sieg über den Tod wird nicht durch den Menschen vollbracht, sondern er ist für den Menschen bereits gewirkt worden am Kreuz von Golgatha. Konsequenz, die Glaubenden sind erlöst, das sind wir. Aber im Blick auf unseren Leib sind wir errettet auf Hoffnung. Und die Hoffnung richtet sich auf die Auferstehung. 3.9. Das menschliche Leiden darf gelindert werden. Derselbe Gott, der nach dem Sündenfall das Leiden als einen Fluch dem Menschen auferlegt hat, schenkt auch die Mittel, um die Leiden zu erleichtern. Das lesen wir schon im Alten Testament. Der Arzt soll mit Öl und Balsam das Leid lindern, etwa in Jesaja Kapitel 1, Vers 6 oder in Jeremia 8, 21 bis 22 oder Jeremia 51, Vers 8. Auch Jesus heilte ja die Kranken. In Sprüche 31, Vers 6 werden wir aufgefordert. Interessanterweise gibt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein denen, dessen Leben bitter ist, die depressiv sind. Konsequenz, gerade in den letzten Tagen vor seinem Tod soll alles getan werden, um die leiblichen und auch die emotionalen Leiden zu lindern, zu erleichtern. Das ist recht. Und 3.10, das scheint mir heute sehr wichtig zu sein. Der Tod ist im Licht der Heiligen Schrift ein Feind. Mit der Diskussion um die Euthanasie, übrigens auch in der Hospizbewegung, von der ich sonst sehr viel halte, aber in diesem Punkt hat sie eine falsche, eine unbiblische Auffassung über den Tod. Aber mit der Diskussion um die Euthanasie ist auch eine neue Sicht über den Tod aufgekommen. Der Tod wird hier gleichsam als ein Zwillingsbruder des Lebens angesehen. Man sagt, der Tod gehöre zum Leben. Das ist im Licht der Heiligen Schrift so falsch. Gemäß der Heiligen Schrift ist der Tod ein Eindringling in die ursprünglich gute und heile Schöpfung. Er gehört nicht ohne weiteres zum Leben hinzu. Er ist ein Feind, Römer Kapitel 5, Vers 12. Der Tod kam durch die Sünde in diese Welt. Und von dem Verständnis des Todes wird entscheidend abhängen, wie wir uns in den hier besprochenen Situationen verhalten. Noch einmal, nach der Heiligen Schrift ist der Tod nicht etwas Natürliches. Er ist etwas durch und durch Unnatürliches. Ich komme zu Punkt 4, ethische Konsequenzen für die Beurteilung der Euthanasie. 4.1, wie haben wir die aktive Euthanasie zu beurteilen? Die aktive Euthanasie ist, ich denke, das ist deutlich aus all dem, was vorher gesagt worden ist, ist verboten. Die Bibel verurteilt das Töten, sie verurteilt Mörder, 2. Mose 20 zum Beispiel. Und dies heißt, dass aktive Formen der Euthanasie, indem eine andere Person den Tod bei einem Patienten beschleunigt, Doktor, Schwester oder Freund, verboten ist. Gewiss, es gibt in der Heiligen Schrift Situationen, in denen es erlaubt ist, das Leben auch eines anderen zu nehmen. Denken wir etwa an das Führen von gerechten Kriegen, ich kann darauf jetzt nicht eingehen, etwa auch beim Fall der Selbstverteidigung, das noch etwas anderes ist als Rache, aber die Euthanasie ist in diesen biblischen Rahmen nicht eingeschlossen. Aktive Euthanasie wie Mord schließt die Absicht zum Töten ein und ist deswegen abzulehnen, zu verwerfen. Maßstab zur Beurteilung der aktiven Euthanasie ist das Gebot, du sollst nicht töten. Ich sagte es schon und wir können ferner hier auch noch hinweisen auf das, was wir in der Offenbarung über die Pharmakoi lesen, die ja ziemlich fragwürdig hier mit Zauberern übersetzt worden sind. Das heißt, wir haben es bei der aktiven Euthanasie, und zwar gleichgültig, ob sie nun freiwillig oder unfreiwillig erfolgt, mit einem Mord zu tun, mit Töten, und deswegen ist dies abzulehnen. Es ist keinem Menschen erlaubt, menschliches Leben zu verhindern oder Leben zu verkürzen oder zu beenden. Und damit ist sowohl, ich sage das noch einmal, Tötung auf Verlangen, aber auch Hilfeleistung zum Selbstmord ausgeschlossen. Es ist Gott, der den Menschen das Leben gegeben hat und darum darf auch nur Gott es wieder nehmen. 4.2. Die Unterscheidung zwischen Beendigen des Lebens und Beendigen der Behandlung ist im Prinzip legitim. Während Beendigung des Lebens, also aktive Euthanasie, unerlaubt ist, ich sagte das gerade, kann die Beendigung der Behandlung geboten sein. Und zwar um eine medizinische Behandlung nicht bis zum bitteren, aber bis zum verantwortbaren Ende fortzusetzen. Denn bitte, hier ist anders als etwa bei der Abtreibung folgendes Problem eben auch zu sehen, nämlich dass es keineswegs ethisch erlaubt ist, das menschliche Leben beliebig zu verlängern. Einerseits darf ich einen Patienten niemals töten, andererseits aber haben wir ihn sterben zu lassen. Es ist unverantwortlich, das Leben eines anderen zu töten, aber es ist ebenfalls ethisch unverantwortlich, das Leben eines Menschen beliebig, in Anführungsstrichen, zu verlängern. Wann der Zeitpunkt eintritt, an dem es verantwortet werden kann, eine Behandlung zu beenden, das kann ich hier nicht für jeden Fall vom grünen Tisch aus festlegen. Auch kann, ich komme darauf nachher noch, die getroffene Unterscheidung zwischen Beendigung des Lebens und Beendigung der Behandlung oft zusammenfallen, etwa wenn jemand an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen ist. Aber noch einmal, dadurch wird ein Beendigen der Behandlung noch nicht Euthanasie. Hier ist die Einstellung des Arztes zu berücksichtigen, die Motivation. Wir kommen also nicht aus, wenn wir nur nach der motorischen Handlung fragen, sondern wir haben eben auch nach der Motivation zu fragen. Und diese ist bei dem Beendigen des Lebens eine völlig andere als beim Beendigen der Behandlung. Wenn der Arzt vor Gott sagen kann, dass er eine Behandlung bei einem Patienten abbricht, den nicht er, sondern Gott an das Ende seines Lebens gebracht hat, dann ist das etwas anderes als zu sagen, bei dem Patienten machen wir Schluss, der kostet nur Geld. Hier spielt also die Frage der Intention eine Rolle, das heißt die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Euthanasie. Ich will aber noch etwas dazu hinzufügen. Ich halte schon den Ausdruck, und damit bin ich bei Punkt 4.3, den Ausdruck passive Euthanasie für einen ungeeigneten Ausdruck. Heute wird in der Regel nämlich dadurch das Beenden der Behandlung als passive Euthanasie bezeichnet. Ich halte diesen Ausdruck, wie gesagt, nicht für glücklich, weil man damit das Beenden einer Behandlung bei der Euthanasie unterbringt. Das aber schafft meines Erachtens für die ethische Beurteilung nur Verwirrung. Nur es ist halt heute so gebräuchlich, das als passive Euthanasie zu bezeichnen, was eigentlich das Beenden der Behandlung ist. 4.4. Die Grundpflege ist auf jeden Fall auch nach dem Abbrechen der Behandlung zu leisten. Die Grundpflege besteht in allen jenen Verrichtungen der Krankenpflege, die dem Wohlbefinden des Patienten dienen. Dazu gehören sicher Schmerzlinderung, nicht zuletzt auch mitmenschliche Zuwendung, Reinigung, also alle Maßnahmen der Körperhygiene, Bettung, Lagerung des Patienten, Ernährung und eventuell eben auch Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung auf künstlichem Wege, etwa bei bewusstlosen Patienten oder Patienten, die sonst eben nicht Nahrung zu sich nehmen können. Und solange der Patient bei Bewusstsein ist, ich betone das ausdrücklich, gehört zur Grundpflege auch die Zuwendung, also auch Gespräche, eventuell auch bei der Bewusstlosigkeit. Wir wissen nicht, was ein Mensch dann immer noch wahrnehmen kann. Nach dem Abbrechen der Behandlung bleibt als Ziel natürlich einmal die Schmerzlinderung, aber dann auch generell die Sorge um ein erträgliches, möglichst schmerzfreies und sinnvoll zu führendes Leben. Möglichst in vertrauter Umgebung, wenn das möglich ist. Eine Verweigerung der Befriedigung dieser Grundbedürfnisse, also dem Vorenthalten der Grundpflege mit der Begründung, dass das Leben nur noch ein lebensunwertes, bewusstloses Dahinvegetieren sei, das für andere eine kaum erträgliche oder gar eine unerträgliche Last sei, ist ethisch abzulehnen. Es wäre Ausdruck von Menschenverachtung. Ich schlage vor, dass wir jetzt erst einmal Pause machen und dann auf die gegenwärtige Situation und auf die gegenwärtige Diskussion eingehen. Punkt 5 zur gegenwärtigen Situation. Wie hat sich die Entwicklung so vollzogen, dass wir heute stehen, dort wo wir heute stehen? Ich beginne mal beim Dritten Reich. Oder ganz kurz einen Blick in die Zeit vor dem Dritten Reich. Schon hier, bereits in den 20er Jahren, eigentlich unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, kamen schon sozial-darwinistische Überlegungen auf, also Überlegungen, dass man eben die Menschen, die nur noch Leiden, so sagt man, nur noch eine Belastung für die Gesellschaft darstellen, lieber töten sollte. Schon hier finden wir in der Literatur Begriffe wie leere Menschenhüllen oder auch die Forderung, Gnadentod zu üben aus Barmherzigkeit. Noch einmal, das war keine Erfindung des Nationalsozialismus. Das finden wir schon in den Schriften in den 20er Jahren. Und zwar keineswegs nur bei Leuten, die dem Nationalsozialismus nahestanden. Keineswegs nur. Aber eben erst im Nationalsozialismus werden dann diese Gedanken in die Tat umgesetzt. Und zwar mit einer in der neueren Geschichte einmaligen Konsequenz und auch Grausamkeit. Das Programm hieß Vernichtung lebensunwerten Lebens oder auch in der Öffentlichkeit einfach Aktion Gnadentod. Das Programm begann 1933 als Teil eines rassehygienischen Programms, und zwar mit der zwangsweisen Sterilisierung behinderter, psychisch kranker und auch sonst wie missliebiger Personengruppen, zum Beispiel Sintis und Roma, also Zigeuner, Homosexuellen oder Kommunisten. Das Programm Vernichtung lebensunwerten Lebens begann zunächst mit dem Bestreiten des Rechtes auf Fortpflanzung. Und nach dieser Vorbereitung wurde dann die Aktion Gnadentod eingeleitet durch einen auf den 1. September 1939, also den Tag des Kriegsausbruchs, zurückdatierten geheimen Führererlasses. In dem von Hitler unterzeichneten Schreiben an die Reichsleiter Buhler und Dr. Brandt heißt es, Zitat, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte sind so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbaren Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. So vorsichtig ist das am Anfang formuliert worden. Und faktisch bedeutete das dann, dass die Kranken in Bussen abgeholt wurden und auf der Fahrt vergast oder aber zu Tode gespritzt wurden. Es gab auch einige Kritiker, etwa auch aus der Kirche, zu nennen ist etwa hier Friedrich von Bodelschwing oder auch Gerhard Braune, auch verschiedene andere Leute, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, bringt auch nichts. Sie versuchten sich tatsächlich vor ihre Kranken zu stellen, um sie vor den Massenmorden zu bewahren, aber faktisch gelang es der Kirche schon damals nicht, das Euthanasie-Programm aufzuhalten. Erst als sich unter der Bevölkerung insgesamt eine Unruhe ausbreitete, befahl Hitler dann im Jahr 1941, im August 1941, durch öffentliche Äußerungen von Kirchenmännern, auch wie römisch-katholischen Bischöfen, auch evangelischen Bischöfen, gedrängt, aber das war für ihn nicht wirklich ausschlaggebend, die Aktion Gnadentod offiziell einstellen zu lassen. Insgeheim wurden sie auch danach noch durchgeführt, vor allem außerhalb des Deutschen Reiches. Man nannte dieses dann wilde Euthanasie. Wenn wir uns dieses Programm, diese Aktion Gnadentod anschauen, dann fielen vom März 1940 bis Herbst 1941, also in diesen anderthalb Jahren, zwischen 200.000 bis 300.000 Menschen dieser Aktion zum Opfer. Hauptsächlich Behinderte und psychisch kranke Mitmenschen, teils aber auch Personengruppen, die von der Sterilisierung betroffen waren, wie Zigeuner, also Sintis und Roma, Homosexuelle und auch Kommunisten. Übrigens, die Erkenntnisse, die in diesen Vernichtungsaktionen gewonnen worden waren, bildeten dann die Grundlage für die Vernichtung der rassisch und politisch unerwünschten Personengruppen in den Konzentrationslagern, was eigentlich erst danach richtig voll anlief. Die Vergasung. 5.2 Anfänge der Diskussion um die Euthanasie in der Nachkriegszeit. In der deutschen Nachkriegsgeschichte, also in den 50er Jahren, wurde das Problem der Euthanasie weitgehend totgeschwiegen. Es kam zu einzelnen Dokumentationen über die Euthanasie im Dritten Reich, zum Beispiel diejenige von Alexander Mitscherlich, ist vielleicht die bekannteste. Aber dies führte faktisch in der Gesellschaft zu keiner grundlegenden Aufarbeitung des Geschehens, sondern eher dazu, dass man diese Verbrechen verschwieg. Es bestand eine gewisse Scheu, auch sich mit den Fragen um Euthanasie zu beschäftigen. Verdrängen, das war der Grundtenor Ende der 40er und dann in den 50er Jahren. Aber in den 60er Jahren, vor allen Dingen dann ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre und seitdem immer lauter, kann man dann aber auch folgende Töne hören. Etwa zu nennen ist hier Joseph Fletcher, der schrieb ja, ein Amerikaner, der schrieb das Buch Situationsethik, Situation Ethics, und er verlangt in seiner Anthropologie, dass man nur dann von einem Menschen sprechen kann, der rationale, geistige Fähigkeiten hat. Sonst ist er eigentlich kein Mensch. Nun, dieses Buch wurde ins Deutsche übersetzt. Ein Deutscher hätte das vermutlich damals noch nicht schreiben können, aber es war halt ein Amerikaner. Und so konnte man dieses hier verkaufen, dieses Buch. Und Fletcher argumentiert dann eben, wo diese Fähigkeiten nicht vorhanden seien, wie etwa bei mit schweren geistigen Schäden geborenen Kindern oder wo sie in Verlust geraten seien, also bei alten, bei dementen Menschen, da handle es sich, Zitat, um Daseinsformen des Lebens, die nicht mehr das Prädikat Mensch für sich in Anspruch nehmen könnten und die man deshalb von einem derart elenden, menschenunwürdigen Dasein erlösen solle. Fletcher argumentiert also, dies ist ein humanitäres Postulat, eine humanitäre Forderung, eine Forderung, die sich aus der Humanität ergibt, dass Menschen eben vor solchen Daseinsweisen bewahrt werden sollen, indem sie sich selbst, etwa im Sinn Nietzsches, davor bewahren oder wenn sie es nicht selbst tun können, eben dann müssen Ärzte eingreifen und sie von ihrem elenden, leidenden Dasein befreien, sagen wir durch Medikamente oder auch durch eine Spritze. Fletcher beteuert nun, natürlich musste er gefasst sein, hier eben zu hören, das ist doch faktisch das Gleiche, als was man im Nationalsozialismus tut. Fletcher beteuert nun, dass seine Überlegungen nichts mit den nationalsozialistischen Verbrechen zu tun hätten, denn, so seine Begründung, ihm geht es primär um die Befreiung dieser Wesen vor dem Elend ihres Daseins und um die Entlastung der Angehörigen. Und allenfalls an dritter Stelle auch um die Entlastung der Gesellschaft von den Kosten für die Pflege. Also primär geht es darum, dass man die Menschen, so sagt Fletcher, von ihrem leidenden Dasein befreien, erlösen müsse. Vereinzelt kann man dann auch in den nächsten Jahren Stimmen hören. Hier hat sich etwa ein Studentenfahrer, Stephen Dixon, übrigens auch ein Amerikaner, ein Studentenfahrer in Bonn, seinen Namen gemacht Anfang der 70er Jahre und hat das auch propagiert, die Euthanasie. Und so drang sie dann langsam hier nach Deutschland hinein. Die Verstärkung der Euthanasie-Diskussion kam dann auf in den 70er Jahren durch die Kritik an der technisierten Medizin, also Stichwort unmenschliche Apparatemedizin, was dann in den 70er Jahren ein Schlagwort wurde. In diesen 70er Jahren, und zwar im Zusammenhang mit der Kritik an der sogenannten technischen Zivilisation, die ja aufkam eigentlich damals Ende der 60er Jahre, sofern wir das noch miterlebt haben, erinnern wir uns vielleicht diese Kritik an der Blech- und Plastikkultur, aussteigen aus dieser technokratischen Gesellschaft, man hatte Hippie-Ideale, make love not war, das waren damals so Sprüche, die man drauf hatte. In diesem Zusammenhang kam dann eben auch in den 70er Jahren das Stichwort auf der unmenschlichen Apparatemedizin. Die sei inhuman oder unmenschlich, zumindest in ihrer Einseitigkeit. Und in diesem Zusammenhang kam dann zu jener Zeit auch die Forderung auf, wurde stärker verbreitet, dass der Mensch ein Recht habe, nicht nur auf den eigenen Tod, sondern auch das Recht habe, über sein Leben frei zu verfügen. Also sich den Tod zu geben und dazu auch die Hilfe der Ärzte in Anspruch zu nehmen, wenn er das will. In jener Zeit kamen dann auch die sogenannten Euthanasiegesellschaften auf. In Deutschland hier kam sie erst 1980 auf, relativ spät, jedenfalls in der organisierten Form. Propaganda wurde schon eigentlich seit Mitte der 70er Jahre gemacht. Die Euthanasiegesellschaft hier in Deutschland, ich übergehe mal die anderen Länder, wir könnten hier noch, in der Schweiz gab es etwa zwei Gesellschaften, sogar eine für die deutschsprachige Schweiz, eine für die französische, die für die deutschsprachige nannte sich Exit. Hier in Deutschland war es die Zeitschrift die DGHS, also die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Sie hatte um 1988 herum 10.000 Mitglieder, die stiegen dann Anfang der 90er Jahre ziemlich rapide an, bis auf 12.000, 13.000, 14.000. Danach aber kam ein Bruch, weil man mitkriegte, dass der Vorsitzende da wohl Geld auch veruntreut hatte. Er musste auch eine Zeit lang ins Gefängnis wandern. Dann gingen die Zahlen sehr stark zurück. Mitte der 90er Jahre sollen es dann aber sehr stark angewachsen sein, so 95, 96 bis auf 30.000 Mitglieder. Wie viele es heute sind, kann ich nicht sagen. Jedes Mitglied zahlt pro Jahr etwa 50 D-Mark. Es gibt auch so etwas wie eine Lebensmitgliedschaft, die kostet dann 550 Mark oder für Einzelpersonen oder 850 Mark für Ehepaare. Dafür erhält man für diese 850 Mark die Zeitschrift Humanes Leben, Humanes Sterben, die erscheint viermal im Jahr, und ebenso vier Formulare, die sogenannte Patientenverfügung, in denen das Mitglied seinen Willen bezüglich Sterbehilfe und Freitod bekunden kann. Die Freitodanleitung Menschen würdiges und selbstverantwortliches Sterben, so nennt die sich, erhalten die Mitglieder dann nach einem Jahr der Mitgliedschaft, wenn sie schon vorher an einer tödlichen Krankheit leiden, können sie das auch schon vorher bekommen. Das grob weg zu dieser DGHS. Man hört heute bezeichnenderweise nicht ein starker Eingriff in der Öffentlichkeit, der in der Öffentlichkeit eine große Bedeutung hatte, das waren die Morde im Wiener Krankenhaus Laim im Jahr 1989. Damit begann dann sehr stark die Diskussion um Sterbehilfe. Man fand das damals noch entsetzlich, dass dort eine Krankenschwester verschiedene alte Menschen einfach tötete. Man versuchte aber auf der anderen Seite auch Verständnis dafür aufzubringen und eben zu erklären, unter welchen Stresssituationen die Frau stand. Dann aber ging es eigentlich ab dieser Zeit immer wieder Schlag auf Schlag. Zum Beispiel, ich nenne mal einige Zitate. Am 23. Juni 1989 konnte man in der Wochenzeitschrift Die Zeit Folgendes lesen, in einem Artikel von 3 Seiten, also nicht irgendwie in der Fußnote, sondern 3 Seiten, wo dann der Gedanke lanciert wurde, es sei zu bedenken, ob aktive Sterbehilfe für schwerbehinderte Neugeborene nicht legalisiert werden müsse, um den betroffenen Kindern und Eltern zu helfen. Das in der Wochenzeitung Die Zeit. Eigentlich ist heute Die Zeit, also die Zeitschrift Die Zeit, das Propagandaorgan für Euthanasie in Deutschland. Aber ist es nicht die einzige. Etwa die Bild-Zeitung fragte am 15.04.1996, kann man diesen Sohn bestrafen? Fragezeichen. Und dann im Artikel wird berichtet von einem Sohn, 44 Jahre alt, der seine Mutter durch eine Überdosis Morphium getötet hat. Durch solche Suggestivfragen kann man diesen Sohn bestrafen, schafft man dann eben eine Mentalität des Tötens. Töten als verantwortliche Tat, töten aus Mitleid. 5.4, der Horizont der gegenwärtigen Euthanasiediskussion. Gern wird behauptet, dass die gegenwärtige Diskussion über Formen der Sterbehilfe, insbesondere der Tötung auf Verlangen, nur eine Reaktion auf die der Medizin teils unterstellten, mitunter aber auch wirklich vorkommenden, inhumanen, lebensverlängernden Behandlungen sei. Es ist also eine Frage, man wendet sich hier gegen die Technokratie in der Medizin. Aber ich stelle fest, dass die Geschichte der Euthanasie-Debatte eines deutlich macht, nämlich dass die grundlegenden ethischen Probleme des Sterbens nur zum Teil Folgen der medizinischen Technik sind. Der Grund liegt allenfalls deswegen sekundär in problematischen Lebens- oder beziehungsweise Sterbensverlängerungsmaßnahmen durch medizinische Technik. Allenfalls zweitrangig, allenfalls sekundär. Vor allem sind es hier weltanschauliche Vorgaben, die zu einer Änderung in der Euthanasie-Einstellung geführt haben. Geändert haben sich also keineswegs nur die medizinischen Möglichkeiten zur Bekämpfung von Krankheiten und Tod, sondern auch die Einstellung zum Leben, vor allem zu Krankheit und Tod. Das heißt, ich behaupte, es ist ein geistiges, wenn Sie so wollen, ein geistliches Problem. Und dieses Problem kulminiert heute, und das wird ja heute sehr stark propagiert, in dem Begriff der sogenannten Entscheidungsfreiheit. Es wird also gar nicht so sehr heute propagiert in der Literatur, dass man auch neugeborene Säuglinge töten darf, sondern die Diskussion, übrigens in Holland begann sie genauso, beginnt mit dem Aspekt der Entscheidungsfreiheit. Und tatsächlich nimmt dieser Begriff in der Argumentation neuerer Befürworter der Euthanasie einen außerordentlich zentralen Rang ein. Und ich möchte Ihnen einmal drei dieser Vertreter hier vorstellen, wie diese Leute argumentieren, und zwar zum einen den Theologen, Philosophen, Religionsphilosophen, wie Sie wollen, aus Tübingen, Hans Küng, dann einen niederländischen Theologen, der massiv einflussreich war für die dortige Euthanasie-Debatte, Harry M. Keutert, und dann den australischen Ethiker in Anführungsstrichen, Peter Singer. Bezeichnend ist, also Hans Küng hat ein Buch geschrieben zusammen mit Walter Jens, nämlich das Buch Menschenwürdig Sterben, Doppelpunkt, ein Plädoyer für Selbstverantwortung. Harry M. Keutert schrieb ein Buch im Gütersloher Verlagshaus, Der gewünschte Tod, Euthanasie und humanes Sterben. Und Peter Singer hat dann das Buch geschrieben, Praktische Ethik, übrigens als Reklambuch erschienen, in dem er einen ausführlichen Artikel über Euthanasie geschrieben hat. Schon wenn wir uns das Buch Menschenwürdig Sterben von Hans Küng einmal anschauen und schon das Buchcover, also wir brauchen auch gar keinen Blick reinzuwerfen, dann versteht Hans Küng sein Buch als ein Plädoyer für die Selbstverantwortung. So finden wir das schon auf dem Rückblatt. Der Umschlagtext von Harry M. Keuterts Buch Der gewünschte Tod preist die Euthanasie an als den letzten Akt persönlicher Lebenskultur, gestaltet aus der Würde unserer Selbstbestimmung. Was hat Hans Küng nun für ein Autonomieverständnis? Und darauf wollen wir uns jetzt einmal konzentrieren, wenn wir hier jetzt weiter über seine Gedankenführung nachdenken. Das Buch Menschenwürdig Sterben, es ist 1995 verfasst worden, besteht aus drei Abschnitten. Erstens dem Plädoyer Küngs für die aktive Euthanasie. Dann zweitens eine Untersuchung von Walter Jens über Würde und Würdelosigkeit des Sterbens in der Literatur. Und drittens dann eine Diskussion zwischen Küng, Jens und verschiedenen Medizinern über die Frage der Euthanasie. Ich konzentriere mich hier ganz bewusst im Folgenden nur auf den ersten Teil, also auf die Ausführungen Küngs. Sie bilden übrigens auch den längsten Abschnitt dieses Buches. Bereits im Vorwort setzt sich Hans Küng hier ab gegen Rechthaberei, wie er das nennt, und fundamentalistisches Resonieren. Und er legt die Voraussetzungen seines Plädoyers offen. Er sagt, Zitat, im Bewusstsein, dass humane Selbstbestimmung als Voraussetzung für eine im Persönlichen und im Sozialen verlässliche und beispielgebende Existenz dort nicht enden darf, wo es ans Sterben geht, plädiert er, so das heißt, sagt er dann weiter, für Euthanasie. Aber im Bewusstsein eben der Freiheit des Menschen. Das Gewissen des Patienten, so fordert er, sei vom Arzt zu respektieren. Das Recht zu leben, so Küng, ist des Weiteren nicht gleichzusetzen mit einem Zwang zu leben. Wenn der Patient von der Unerträglichkeit seines Lebens überzeugt ist, ist es eine Frage seines Willens, ob das Leben fortzusetzen ist oder nicht. Dieser Wille des Patienten hat Priorität, hat Vorrang vor den Entscheidungen Dritter. Es ist seine Entscheidung. Eine Fremdbestimmung, die dem Todeswunsch des Betreffenden widerstreitet, definiert Küng als Zwang. Wenn wir jetzt fragen, ja, wie begründet Küng das nun eigentlich, denn irgendwo ist er ja noch Theologe, dann sagt er nun zunächst einmal, fehlt in der Bibel ein explizites Verbot der Selbsttötung. Er weist hin auf das Beispiel des Königs Sauls, dessen Tod von eigener Hand in der Schrift nicht kritisiert werde, so Küng. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Für Küng steht die Entscheidung über Tod und Leben in den Händen des Einzelnen, und zwar des autonom handelnden Subjekts, und er begründet das folgendermaßen, Zitat, der allbarmherzige Gott, der dem Menschen Freiheit geschenkt und Verantwortung für sein Leben zugemutet hat, hat gerade auch dem sterbenden Menschen die Verantwortung und Gewissensentscheidung für Art und Zeitpunkt seines Todes überlassen. Zitat Ende. Bitte achten Sie darauf, wie er argumentiert. Er will hier nicht als ein Nichtchrist argumentieren, sondern er will hier durchaus im Rahmen des christlichen Glaubens akzeptieren. Nicht aufgrund einer Leugnung Gottes oder des Jenseits argumentiert er hier, sondern er argumentiert hier im Rahmen des christlichen Glaubens. Jedenfalls versucht er das zu tun. Ich komme zum Autonomieverständnis von Harry M. Keutert. Auch der niederländische Theologe Keutert spricht sich für die aktive Euthanasie aus, und zwar eben in seinem Buch Der gewünschte Tod. Im Hintergrund der klassischen Argumente gegen den Suizid erblickt, also des Selbstmordes, erblickt Keutert eine unbegründete Pflicht zum Leben, gegen die er sich im Namen von Autonomie und Selbstbestimmung wendet. Solange es eine Pflicht zum Leben gibt, sind Selbstbestimmung und Autonomie unmöglich, so Keutert. Die Bibel als absoluten Maßstab der Moral lehnt Keutert ab. Keutert ist sich durchaus im Klaren, also mit der Bibel kann ich das eigentlich nicht begründen, dass ich jetzt Menschen töte oder auch mich selbst töte. Da ist er sicher, sieht er klarer als Küng. Aber die Bibel hat sowieso abgetan als Maßstab der Moral. Damit kann ich nichts anfangen, sagt Keutert. Sie berichtet uns nette Geschichten über Worte und Taten Jesu, aber mit den Geboten, damit will er, hat er nichts zu tun. Stattdessen argumentiert er etwa mit 2. Korinther 5, Vers 8. Paulus sehnt sich danach, den irdischen Leib zu verlassen, und dies sieht er zumindest als ein Argument gegen die Pflicht zu leben. So legt er das aus. Ich komme zu 5.7, zum Autonomieverständnis von Peter Singer. Nun, Peter Singer, ein australischer Moralphilosoph, nun wahrlich kein Christ, also bemüht sich auch gar nicht, christlich zu argumentieren. Er hat verschiedene Schriften verfasst, unter anderem auch zusammen mit Helga Kose, die sind fast alle ins Deutsche auch übersetzt. Besonders aber, wie gesagt, legt er seine Position im Blick auf die Euthanasie dar, also am kürzesten zusammengefasst, am komprimiertesten, in seiner praktischen Ethik, so nennt die sich. Und wie gesagt, diese praktische Ethik ist heute, wird in vielen Volkshochschulkursen gelesen, auch in Oberstufen, Klassen, im Religions- oder auch Ethikunterricht. Und wenn Sie sich mal was antun wollen, dann lesen Sie die ruhig mal, schauen Sie sich mal an, wie hier argumentiert wird. Die Argumentation ist heute zumindest unterschwellig weiter verbreitet, als wir uns das vielleicht wahrhaben wollen. Nun, was ist das Besondere am Ansatz Singers? Ich sagte es schon, ein Unterschied zu den Ausführungen Küngs und Keuterts besteht sicher darin, dass wir es bei Singer nicht mit einem Theologen zu tun haben. Er vertritt eine säkulare Ethik und geht davon aus, dass die normsetzende Wirkung des Christentums in unserer Zeit überholt ist. Hört mir auf mit dem Christentum. Zitat von Singer: Das Christentum ist nicht mehr die einzige anerkannte Grundlage unserer moralischen Überzeugungen und Gesetze. In einer pluralistischen Gesellschaft, die die Trennung von Kirche und Staat akzeptiert, lassen sich Gesetze nicht mehr damit rechtfertigen, dass sie mit den Lehren einer bestimmten Religion übereinstimmen. Zitat Ende. Und stattdessen bekennt sich Singer ganz offen, das macht es, kommt das, was Singer schreibt, auch so brutal eigentlich rüber, in seiner moralphilosophischen Arbeit zu den Prinzipien des Nützlichkeitsdenkens, des Utilitarismus. Sein Kriterium ist hierbei die Frage von Leiden. Und er sagt, die Tiere verspüren genauso Leiden wie Menschen. Also, wenn ich schon Versuche etwa mache, dann muss ich achten darauf, wie viel Leiden nehmen die Lebewesen auf sich. Und da kann es zum Teil sein, so sagt Singer, dass ich eher Versuche an neugeborenen Menschen mache als an Tieren, weil eventuell Menschen weniger leidensfähig sind. Beim erwachsenen Menschen würde durch bewusste Erwartung derselben das Ausmaß an Leiden gegenüber dem Tier sicher größer sein. Aber eben bei einem Baby ist das keineswegs der Fall. Es gilt festzuhalten, dass Singer einen qualitativen Unterschied zwischen einem Tier und einem nicht selbstbewussten Menschen prinzipiell verneint. Singer kommt her von der sogenannten Tierrechtsbewegung. Und von diesem Boden aus geht Singer dann im vierten Kapitel seines Abschnittes über Euthanasie auf die Frage ein, warum das Töten eigentlich Unrecht ist. Und noch einmal, Singer lehnt hier noch einmal den Begriff der Unantastbarkeit des Lebens, wie er aus dem Christentum entwickelt worden ist, ab, im Sinn einer besonderen Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens. Er wendet sich gegen diese besondere Schutzwürdigkeit menschliches Leben und drängt darauf, den Begriff menschliches Leben neu zu definieren. Und hier macht er nun eine bezeichnende Unterscheidung. Er sagt, gewiss, jeder, der einen Vater und eine Mutter hat, den zähle ich zur Spezies Homo sapiens, also zur Art des weisen Menschen, also des Menschen, sagen wir mal. Aber er ist deswegen noch keine Person. Zur Person gehören noch folgende Kriterien, und jetzt zählt er auf. Gehört Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, gehört Sinn für Zukunft, Sinn für Vergangenheit. Dazu gehört die Fähigkeit, mit anderen Menschen in eine Beziehung einzutreten, Beziehungen zu knüpfen. Auch die Fähigkeit, sich um andere zu kümmern. Es gehört dazu auch die Kommunikationsfähigkeit und auch etwas typisch Menschliches, nämlich die Neugier. Nur wenn diese Kriterien da sind, können wir von einer Person sprechen. Wenn diese Kriterien nicht da sind, dann können wir von diesem Wesen zwar sagen, dass es zur Gattung Homo sapiens gehört, aber es ist keine Person. Er macht also eine Unterscheidung zwischen Spezies Homo sapiens und Personen. Jede Person gehört zur Spezies Homo sapiens, aber noch einmal, nicht jeder, der zur Spezies Homo sapiens gehört, ist auch eine Person. Ein nicht selbstbewusstes Wesen, also sagen wir mal ein gerade neugeborenes Baby, und ich stelle nach der Geburt fest, dass es behindert ist. Nun, das darf ich töten, denn es ist eben keine Person.
Zitat: Wenn ein Wesen unfähig ist, sich selbst als in der Zeit existierend zu begreifen, brauchen wir nicht auf die Möglichkeit Rücksicht zu nehmen, dass es wegen der Verkürzung seiner künftigen Existenz beunruhigt sein könnte. Zitat Ende. Das heißt, es darf, ein solches Wesen darf getötet werden. Ich komme zu sechstens. Das hier vorgetragene Freiheitsverständnis steht meiner Überzeugung nach in einem tiefen Gegensatz zum christlichen Verständnis von Freiheit. Freiheit im Licht der Heiligen Schrift ist Bindung an und Abhängigkeit von Gott. Frei ist nicht der, der tun kann, was er will, sondern der das tun darf, wozu er von Gott geschaffen und gewollt ist. Dass zur Begründung der Selbsttötung und der Tötung auf Verlangen meist ins Feld geführte Argument, es gehöre zur spezifischen Freiheit des Menschen, dass er über die Sinnhaftigkeit des Lebens, seinen Wert und sein Leben selbst uneingeschränkt verfügen darf, sich den Tod geben darf, dies ist im Licht der Heiligen Schrift zu bestreiten. Ein solches Verfügungsrecht, ich habe das vorhin ja versucht zu begründen, steht nur dem Schöpfer des Lebens selbst zu. Steht also keinem Menschen zu, über das eigene und erst recht nicht über das Leben anderer ein letztgültiges Urteil zu fällen und ihm ein Ende zu setzen. Dagegen ist es dem Menschen nicht unwürdig, in Krankheit und Sterben auch die eigene Entmächtigung seiner Persönlichkeit zu erfahren und auch zu erleiden. Das ist durchaus schmerzhaft, wenn ich immer mehr erfahre, dass ich abhängig bin von anderen Menschen. Das ist durchaus nicht einfach. Aber gerade im Sterben und im Tod wird der Mensch eben sich ganz entrissen und auf Gott geworfen. Und darum sind Sterben und Tod zu erleiden. Ich weise noch einmal darauf hin, wie im Lichte der Heiligen Schrift der Tod zu sehen ist als Feind. Als etwas, was nicht ursprünglich ist, was nicht einfach zum Leben dazugehört. Von einem Bruder Tod zu sprechen, ist nicht christlich. Sterben und Tod, das sind keine Taten des Menschen. Das war es in der Stoa, das war es auch bei Nietzsche, zumindest in seiner Philosophie. Ironischerweise starb er ja nun wirklich ganz, ganz anders. Das sind keine Taten des Menschen, durch die er sich selbst vollendet oder seinem Leben in Freiheit selbst ein Ende setzt. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang noch einmal auf das erste Kapitel des Römerbriefes hinweisen. Dort, wo die Menschen von Gott abfallen, da heißt es, sie fanden es nicht für gut. Kennen wir diese Formulierung heute? Nee, das finde ich nicht gut. Es ist ihre Privatmeinung, die stellen sie dann über die Gebote Gottes. Und dann kollabiert die Ethik. Christliche Ethik geht aus von der Ebenbildlichkeit Gottes und damit von der Bindung des Menschen an Gott. Ich könnte Ihnen das jetzt auch noch zeigen anhand einiger Richtlinien für die Sterbehilfe der Bundesärztekammer. Aber ich möchte stattdessen hier einmal abbrechen, um noch die Möglichkeit offen zu lassen für Diskussionen. Wenn es gewünscht wird, kann ich das nachtragen. Aber es scheint mir sinnvoll zu sein, dass wir wenigstens noch etwas diskutieren können, etwas auch die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen beziehungsweise noch in ein Gespräch hineinzukommen. Zunächst danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Heute die Endlichkeit des Menschen und damit seinen Tod. Jeder von uns stirbt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist unstrittig. Aber im Unterschied zu dem, was heute vielfach gesehen wird, dass der Tod der Bruder des Lebens ist, der Zwillingsbruder des Lebens, lehrt die Heilige Schrift, dass er in der ursprünglichen Schöpfung nicht war. Er ist als etwas gegen Gottes Willen hineingekommen in diese Schöpfung. Als Gericht dann auch. als Strafe.
Ja?
Und nur das will ich damit sagen. Der Tod ist etwas, was einmal nicht mehr sein wird. Wir erwarten einmal eine Welt, in der kein Tod sein wird, in der es nicht mehr, keine Träne mehr sein wird, kein Leid mehr sein wird, wenn wir Offenbarung 21, Offenbarung 22 lesen. Und darauf hoffen wir. Das ist nicht etwas, womit wir uns einfach abfinden sollten. Natürlich müssen wir das. Jeder von uns muss einmal sterben. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Aber es ist nicht etwas Natürliches. Es ist etwas, was eigentlich gegen die Schöpfung ist. Aber jeder muss für uns sterben, also das ist unbestritten, Das ist gar keine Frage.
Das ist eine weitere Frage. Ja. Braucht ein Staat oder eine Regierung die Todesstrafe zum Gesetz verankern oder darf sie es nicht?
Ich will es so formulieren. Ich kann von der Heiligen Schrift her, und zwar von der noachitischen Ordnung her, die auch Paulus in Römer 13 bestätigt, nicht erkennen, warum er das nicht darf.
Die Frage ist umgekehrt, ob er dazu verpflichtet ist, das weiß ich nicht. Aber ich kann nicht sehen, warum er es nicht darf. Aber das ist ein Thema für sich noch. Das, vielleicht im Januar, ich weiß nicht, ist es da dran, irgendwas mit politischer Ethik. Ja,
im Januar, herzliche Einladung, jetzt schon im Programm steht ja, politische Ethik, Widerstandsrecht, Kirche und Staat, Zivildienst, Wehrdienst, all diese Fragen. Gerade wenn Sie junge Männer kennen, auch schicken Sie einfach mal her.
Nein, es ging damals wirklich um, es war sehr weit gefasst. Es gab damals, die Ärzte waren in der Antike in sogenannten Zünften oder irgendwelchen Organisationen verfasst. Und die meisten von denen, zunächst einmal war es die Grundregel, dass sie nichts dafür nahmen oder recht wenig dafür nahmen. Andere Zünfte nahmen dann mehr Geld, aber sehr viele gar kein Geld. Aber auch die, die weniger Geld nahmen oder heilten und hatten damit natürlich ein ganz bestimmtes Menschenbild vor Augen. Dieses Menschenbild besagte etwa in der Stoa, dass man durchaus abtreiben könne. Es gab auch andere Überlegungen, etwa aus dem Platonismus heraus, es war nicht nur christlich, wo man sagte, na, das kann man nicht. Da wurde also drüber diskutiert. Und was hier die Bibel eigentlich macht bei diesen Leuten, bei dieser Abgrenzung, ist eben zu sagen, Leute, ihr müsst euch, auch in dem, wie ihr medizinisch handelt, an die Normen halten, die die Heilige Schrift gibt. Es gehört sicher zu den Normen der Schrift, schmerzlindernde Mittel zu geben. Ich habe das versucht deutlich zu machen. Wir haben hier eine ganz bezeichnende Stelle in Sprüche 31, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber da gibt es auch noch mehr Stellen. Das ist nicht der Punkt. Es ist etwas anderes, eben wenn ich Opiate gebe, damit die Leute high werden oder aus ähnlichen Gründen oder down werden jetzt bei Opiaten. Oder Kokain dann, dass sie high werden. Ja. Was dieses Wort sagen will, ist, dass sich auch der Arzt halten muss an die Normen, die in der Heiligen Schrift zu gelten für den Umgang mit anderen pflegebedürftigen, leidenden Menschen. Denn er kommt ihnen natürlich sehr nahe, nicht? Bis hinein in seine Intimsphäre. Und das bedeutete übrigens später dann, dass man hier den Eid einer relativ kleinen übrigens Ärztezunft dann vom Christentum übernommen hat, und zwar den Eid des sogenannten des Hippokrates, ist vielleicht bekannt. Das war damals eine recht kleine Organisation, aber die hatte eben sehr starke, hohe moralische, ethische Regeln, etwa eben auch, dass ich ihn nicht verletze, dass ich keine Abtreibung durchführe, dass ich keine Euthanasie durchführe. Und das wurde dann alles von den Christen übernommen. Man hat dann diesen Eid des Hippokrates sozusagen christifiziert. Also es hieß natürlich in der heidnischen Form, ich schwöre bei dem Gott Apollon, so fängt er an, und dann auch noch bei diesem oder jenem Götzen. Das ist natürlich, ich sage jetzt mal, christifiziert worden, also auf das Christentum übertragen worden. Aber viele der Regeln, die da schon formuliert worden sind, sind dann von Christen übernommen worden. Und ab dem 4. Jahrhundert und dann weitergehend hat es sich immer stärker durchgesetzt. Das war durchaus ein Kampf, das war keineswegs kampflos, aber er galt sozusagen als Rückgrat dann für die Art und Weise, wie ein Arzt mit seinen Patienten umzugehen hat, bis in die Neuzeit hinein. Aber natürlich. Es begann, das wäre auch nochmal wirklich ein Vortrag für sich, sich mal anzuschauen, wie subtil die gesamte Gesetzgebung anfing. Sie begann schon 1982, das war der erste Gesetzesentwurf. Damals wurde er noch von der Regierung gekippt, mit dem Argument, wir wären dann das einzige Land im Rahmen der damals noch EG. Und das können wir uns nicht leisten, wo kommen wir da hin? 3 Jahre später hat man es dann doch durchgeführt, 85, 86. 86 kam dann die Gesetzesvorlage, und zwar unter sehr streng aufgelegten Vorbehalten. Die Tötung auf Verlangen wurde anerkannt. Man sagte zunächst, es ist eigentlich verboten, aber es ist, ähnlich wie wir bei uns die Abtreibung, aber es ist straffrei, und zwar dann, wenn zwei Ärzte das bestätigen, dass er wirklich diesen Willen gehabt hat, und dann bekommt man noch eine Klage vom Rechtsanwalt, der aber dann oder vom Staatsanwalt, aber der dann sehr schnell diese Klage dann wieder einstellt. Also da waren sehr große Restriktionen mit verbunden. Die wurden immer weiter abgebaut. Inzwischen ist es schon durch, nicht nur eben Tötung auf Verlangen, sondern eben auch, dass auch neugeborene Kinder getötet werden dürfen, wo es dann eben andere entscheiden, und unter der Hand, das wird noch nicht öffentlich diskutiert, auch schon alte Menschen, wenn die Angehörigen das gerne wollen und sagen, der Mensch ist für uns unerträglich. Aber dazu kommt noch etwas, und darauf will ich hinweisen. Wenn die Diskussion wird bei uns auch beginnen, ganz einfach mit dem Argument Tötung auf Verlangen. Wir müssen uns nur über eins im Klaren sein. Man kann natürlich mit alten Menschen so umgehen, dass sie sehr schnell den Willen haben, den Wunsch haben, dass sie sich selbst lieber töten lassen wollen. Das ist gar kein Problem. Ich brauche nur einen Menschen, der pflegebedürftig ist. Stellen Sie sich mal vor, ich komme als Pfleger als Pfleger zu einem leidenden, hilfsbedürftigen Menschen, der, sagen wir mal, wieder sein Bett voll gemacht hat. Oder sich erbrochen hat oder was auch immer. Und dann sage ich ihm nicht, natürlich, komm, ich mach das weg, du bist hilfsbedürftig, das ist eben meine Pflicht. Sondern ich sage, na, was hast du da wieder angestellt? Ich habe gehört, 3 Straßen weiter hat in der letzten Woche Oma so und so unterschrieben, dass sie doch Tötung auf Verlangen haben will. Ich will dir das zwar nicht suggerieren, aber guck mal an, was du hier angestellt hast. Das heißt, die Menschen werden faktisch, auch in Holland, das erzählen mir immer wieder Christen, natürlich unter einen psychischen Druck gesetzt, dieses auch tatsächlich zu unterschreiben. Rechtlich kann man immer seine Hände in Unschuld waschen und sagen, ich habe es nie gemacht, er hatte selbst die Unterschrift gegeben. Das stimmt natürlich. Aber in der Mentalität der Gesellschaft gibt es eine Änderung. Und diese ist so verheerend, dass die Leute wirklich Angst haben, noch eben Pflegepersonal reinzuholen oder in ein Krankenhaus zu gehen. Rechtlich ist das immer alles okay. Rechtlich sagt man, ja, solange du nicht die Unterschrift gibst, ist kein Problem. Aber ich kann ihn natürlich so behandeln, dass er lieber sagt, also da will ich jetzt endlich raus und dann lieber gebe ich lieber die Unterschrift. Ja? Das ist das Verlogene an der ganzen Geschichte mit der Autonomie. Denn ich bin ja gerade, wenn ich krank bin, nicht autonom, machen wir uns doch nichts vor. Gerade dann bin ich eben abhängig von anderen Menschen. Ja? Und deswegen ist gerade die Idee der Autonomie bei diesen pflegebedürftigen Menschen in den Vordergrund zu stellen, geradezu etwas Verlogenes. Aber auf diese Weise hat Holland das Gesundheitssystem finanziert, nicht? Ihr Gesundheits- und schreibt jetzt wieder schwarze Zahlen. Ja. Aber wir müssen uns klar darüber sein, was das für ein Preis ist und wie subtil, wie verlogen auch die ganze Argumentation ist mit dem Autonomieprinzip, wie es etwa auch von Keutert, von Küng und natürlich von Singer propagiert wird. Nicht? Sagen, was Sache ist. Wir haben keine andere Möglichkeit. Aufstehen und sagen. Nicht? Aber ich sage Ihnen ganz offen, ich bin mir ziemlich sicher, das wird in den nächsten Jahren schon kommen. Schon aufgrund der sogenannten Rationierung im Gesundheitswesen. Nicht? Aber ja, glücklich, wer noch Angehörige hat, von denen er mal voraussetzen kann, dass die ihn dann pflegen. Nicht? Aber ich glaube, ich habe es schon mal, vielleicht auch hier schon öffentlich gesagt oder in einem Gespräch in den letzten Tagen, auch das, was wir unter der sogenannten Pflegeversicherung machen, hat natürlich heute so eine Art Bumerang-Effekt. Meine Frau arbeitet unter pflegebedürftigen Menschen und sie sieht immer mehr, dass selbst Kinder, die sich um die Alten kümmern könnten, nun sagen, ja, ich bezahle Pflegeversicherung, dann müssen das auch andere machen. Nicht? Ich bezahle ja dafür. Und ziehen sich noch weiter davon zurück. Und das wird auf die Dauer natürlich nur dazu führen, dass die Pflegeversicherung immer noch mehr bezahlt werden kann. Und irgendwann ist es nicht mehr bezahlbar. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ja? Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist, ich sage mal, das häuft sich selbst auf. Ja? Inzwischen versucht man das noch durch Minuten, die man dann eben noch für jede Handlung machen kann, zu schaffen. Aber das ist irgendwann zerbricht der Krug, ja, das ist gar keine Frage.
Gibt es vielleicht auch noch andere Länder, die sich darum dann schon angenähert haben?
Oder? Die Diskussion läuft auf jeden Fall in Australien. Da ist Peter Singer sehr führend. Er ist an der sogenannten Monash University in Melbourne tätig. So weit wie Holland ist noch kein Land, das kann ich sagen. Aber die Tendenzen sind in Australien. In den Vereinigten Staaten gibt es einen Mann, allerdings ist der jetzt vor Gericht gekommen, Kevorkian, kommt auch regelmäßig im Spiegel oder im Fokus oder so, irgendwelche Artikel über ihn, der hat auch schon Tötungsmaschinen entwickelt, womit dann eben jeder sich selbst töten kann. In den skandinavischen Ländern wird es diskutiert, aber nochmal, kein Land ist so weit wie Holland. Das ist wohl wahr. Da ist Holland sicher der Vorreiter. Etwa wie nach dem Zweiten Weltkrieg England der Vorreiter war für die Homosexualität oder Skandinavien damals für die Abtreibung, jedenfalls in Westeuropa. Aber die anderen Länder ziehen erfahrungsgemäß nach. Und es gibt auch schon entsprechende Gesetzesvorschläge für Straßburg und die in Straßburg vorgelegt werden, aber sie werden im Augenblick noch nicht öffentlich diskutiert. Aber das ist eine Frage der Zeit. Da machen wir uns nichts vor.
Ja. Warum gerade Holland?
In Holland hat die Gesetzlosigkeit oder die Säkularisation, wie man das heute zu nennen pflegt, in den letzten 20, 25 Jahren furchtbar stark durchgeschlagen. In vieler Hinsicht. Das ist der eine Grund. Der andere ist, dass in Holland viele Menschen im Vergleich etwa zu Deutschland zu Hause sterben. Wesentlich mehr. Ich habe mal die Prozentzahlen gelesen, aber das sind 70%. Und dass da in der Regel zunächst einmal der Hausarzt beteiligt war. Das war auch insofern noch eine andere Situation als hier in Deutschland, wo eben die meisten Menschen tatsächlich im Krankenhaus sterben. Inzwischen hat sich das aber auch geändert. Solche Entwicklungen ändern sich sehr schnell in den letzten 10, 15 Jahren. Also da hat es sich auch angenähert, dass viele Menschen heute eben im Krankenhaus sterben beziehungsweise dort die Spritze bekommen. Zum Hausarzt konnte man am Anfang immer noch mehr Vertrauen haben. Aber auch da machen wir uns keine Illusionen. Wenn einmal die Mentalität sich verändert hat in einer Bevölkerung, dass das keineswegs mehr Tabu ist, jemandem die Spritze zu geben, dann ist man auch sehr schnell dazu bereit, ja, kann das sogar noch in der Öffentlichkeit propagieren als eine Handlung des Mitleids und der Humanität. Das geht sehr schnell. Genauso wie Abtreibung. Ja? In den 60er Jahren konnten sie das nicht diskutieren. Es war natürlich so, dass das nicht der Fall ist. Heute gilt das als ein Ausdruck der Emanzipation der Frau. Mein Bauch gehört mir. Wenn Sie dagegen sind, dann sind Sie gegen Frauenunterdrückung heute. Pervers, aber so ist es. Ja, wenn keine Fragen mehr... Ja, bitte?
Nein, ich wollte nur Frau Stiegler sagen. Nur was jetzt wird nur die eine Seite der Situation in Holland beleuchtet. Nur was hier auch, was hier nicht zum Thema gehört, aber dass zu dieser Entwicklung, die auch gehört, in Holland sind zum Beispiel Hausgeburten fast noch die Regel. Das Leben beginnt also im Hause und endet im Hause. Die ganze wirtschaftliche Situation ist in Holland völlig anders als hier. Dort ist ein großer Prozentsatz von Eigenheimen, von finanzierbaren Eigenheimen im Gegensatz zu den Wohnsilos in Deutschland. Und das alles prägt das Umfeld und somit auch letztendlich diese Entscheidungen, die hier besprochen werden. Man muss das Ganze betrachten. Das lässt alles in einem anderen Licht erscheinen. Und ich stimme deswegen keiner Tötungsmaschine zu. Aber die Situation ist eine andere.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, die Christen haben sich massiv dagegen gestellt. Und zwar sowohl von römisch-katholischer Seite als auch von dort reformierter Seite. Massiv natürlich dagegen gestellt. Aber ohne Erfolg. Nicht bis jetzt jedenfalls. Wenn ein Land, wenn wir jetzt mal die gesamte Pro-Life-Situation betrachten, wenn in einem Land im Augenblick eine Mentalitätsveränderung ist, dann nicht in einem Land in Europa, sondern dann in den Vereinigten Staaten. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Sonst geht es hier in Europa, ich sage nochmal, sind Sie Frauenunterdrücker, wenn Sie gegen die Abtreibung sind und wenn Sie heute sich gegen die Euthanasie aussprechen, kann Ihnen passieren, dass Ihnen eben erzählt wird, Sie sind gegen die Autonomie des Menschen. Ja, was Quatsch ist, gerade bei einem Kranken, bei einem Leidenden und natürlich auch in Holland. Und die Leute haben Angst. Man braucht auch nur mit den Leuten zu sprechen, wenn sie in ein Krankenhaus gehen. Was passiert mir da? Und dann sichern sie sich vorher ab und sagen es ihren Angehörigen, reden mit ihren Angehörigen und so weiter. Nicht? Um eben zu sagen, ich will aber auch wieder raus und so weiter. Ja, dann ist gut.